Hallo und herzlich willkommen. Und wenn ihr denkt, oh, schon wieder diese beiden, Mann, geht mir die Pumpe. Genau das ist unser Thema. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir wollen heute über Bluthochdruck sprechen. Also wir haben auch schon über Blutdruck gesprochen natürlich in dieser Podcast-Reihe, aber manchmal gibt es ja auch neue Erkenntnisse und Therapiemethoden und deswegen ist es wichtig, dass wir heute wieder zu diesem Thema zurückkehren.
Genau, und das war die Folge 169 im März 2023.
Und ich weiß nicht, macht es das Licht oder hast du eine leicht rosa-rötliche Farbe im Gesicht?
Ich habe einen leichten Bluthochdruck, ja.
In Behandlung oder nicht in Behandlung?
Natürlich in Behandlung. Also ich meine, so doof bin ich als Arzt ja noch nicht, dass ich einen Bluthochdruck ignoriere, obwohl er sich gut anfühlt. Bluthochdruck ist super. Also
da können wir gleich drüber sprechen. Du hast gesagt, ich könnte meinen Blutdruck hier spontan messen. Könntest du. Aber wenn man sich dann mal anguckt in diesen Anleitungen für diese Blutdruckmessgeräte, die man sich für zu Hause kauft, wann man eigentlich den Blutdruck messen soll, um wirklich rauszufinden, was jetzt der richtige Blutdruck im Ruhen ist und so. Nach dem Aufwachen, am besten ohne aufgestanden zu sein und so weiter. Wenn man sich am Tag messen will, hinsetzen, 5 Minuten ruhig atmen, nicht sprechen und so weiter. Da ist dieses, ach, ich messe mal eben den Blutdruck, schon meilenweit auch davon entfernt, oder?
Entschuldigung mal, wo steht denn sowas?
In der Anleitung zu meinem in Deutschland hergestellten Premium-Selbst-Blutdruck-Messgerät.
Aha. Ich würde umgekehrt sagen, also ich wünsche mir von meinen Patienten, wenn sie einen potenziellen Bluthochdruck haben, was du eben so uncharmant gesagt hast, ist es das Licht oder hast du so einen roten Kopf wegen Bluthochdruck? Ist es natürlich tatsächlich so, wenn jemand reinkommt, hast du schon eine Idee, ob dieser Patient einen hohen Blutdruck hat? Das siehst du beim Reinkommen. Allerdings stimmt es häufig nicht, aber es stimmt häufig eben schon.
Ich habe auch einen leichten Bluthochdruck und mein Arzt ist so ein ganz klassischer Arzt mit ganz viel Diagnostik ohne Geräte und hat es auch nicht gesehen. Er war allerdings auch noch nicht so schlimm, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also du wolltest sagen, für Leute, die einen dollen Bluthochdruck haben, gibt es so einen Standardphänotyp, den man dann auch oft erkennt.
Jo, und ansonsten ist es so, ich empfehle den Leuten nicht vor dem Aufstehen oder 20 Minuten vorher sitzen, liegen oder nichts essen, sondern einfach häufiger zu messen. Das Wichtige ist halt, dass wir nicht diesen Weißkittelhochdruck diagnostizieren, den du hast, wenn du zu mir in die Praxis kommst. Du vielleicht bei mir gerade eben mal nicht, aber hoffe ich dann schon. Weißkittel, weil wir dann als Arzt machen den Patienten nervös, dann steigt der Blutdruck.
Man hat einfach Angst vorm Ergebnis auch.
Ja, ja, ja. Und dann wird das dann da eingetragen und dann wirst du diesen Begriff Hypertonus wirst du dann auch dein Leben lang nicht wieder los, wenn der einmal in deinen Akten steht. Weil, wenn dann ein Arzt einen normalen misst, dann sagt er sich, ja gut, heute ist er mal, aber sonst ist er ja immer hyperton. Und dann begleitet dich das von heute bis immer.
Was natürlich auch komisch ist, weil Hypotonie, also dein Angeberwort für Bluthochdruck, das ist ja so, wenn es behandelt ist, hast du es ja auch nicht mehr. Ich meine, dann kann man es ja auch nicht mehr messen. Dann müsste man ja sagen, jetzt setz mal für eine Woche ab, um zu wissen, ob du den überhaupt noch hast.
Nein, 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 nein. So rum wird kein Schuh draus.
Ah, okay.
Ich habe einen Bluthochdruck, ja? Und der wird jetzt behandelt.
Ich gratuliere dir.
Dankeschön.
Ja.
Also habe ich jetzt einen Normaldruck. Wenn ich jetzt aber in Wirklichkeit einen Normaldruck habe, den ich aber weiterhin behandle, dann habe ich ja einen niedrigen Druck.
Ah, das ist zuverlässig so, weil es könnte ja auch sein, dass mein Körper sich an das Blutdrucksenkermittel gewöhnt und eigentlich hätte er gar keinen Grund mehr für Bluthochdruck, aber strengt sich nicht an, weil der Blutdrucksenker ist. So ist es nicht.
Finde ich ja eine schöne Erklärung, aber so ist es eben nicht. Ja. Also man setzt es dann ausdrücklich ab, wenn man den Eindruck hat, der Blutdruck ist jetzt wirklich im unteren Normbereich und dann kann man es ja ein bisschen reduzieren. Oder wenn der Blutdruck instabil ist und dann eben häufig in den unteren Bereich absackt. Dann kann man es auch reduzieren.
Woran merke ich das denn eigentlich? Also, weil ich habe ja nicht den ganzen Tag so ein Blutdruckmesser umarm.
Du merkst es gar nicht. Also, wenn er wirklich niedrig ist, dann wirst du schlapp und müde. Und wenn du morgens aufstehen willst, dann wird dir schwarz vor Augen. Das ist der Klassiker. Also, aus dem Sitzen aufstehen oder aus dem Liegen aufstehen oder so oder auch. Und wenn du da einen niedrigen oder einen nicht stabilen Blutdruck hast, dann wird dir schwarz vor Augen. Aber grundsätzlich fühlt man sich mit einem hohen Blutdruck total wohl. Und mit einem niedrigen fühlt man sich eher schlapp. Aber der hohe Blutdruck, der eigentlich problematische Blutdruck, das ist einer, der fühlt sich einfach gut an.
Da fühlt man sich dann dynamisch?
Genau. Und das Problem ist, es gibt Kulturen, in denen man sich völlig anders ernährt als wir und vor allen Dingen salzärmer ernährt als wir und die sich auch sehr viel bewegen. Die haben zum Teil ganz niedrige Blutdrücke, die bei uns als völliger Unterdruck durchgehen würden. Aber weil sie lebenslang an genau diesen Blutdruck adaptiert sind, der eigentlich der normale Blutdruck ist, leben sie gut und in Freuden und sehr lange, weil es eben einfach gesund ist, einen niedrigen Blutdruck zu haben. Es entlastet das Herz und es entlastet die Blutgefäße.
Lass uns noch mal Für die Leute, die die alte Folge jetzt nicht unbedingt nochmal vorher hören wollen, weil sie eh schon dreimal gehört haben. Also der Normalbereich, den man eigentlich so anstrebt, ist 120 zu 80. Das ist noch nicht der traumniedrige Blutdruck, oder?
Nein, der traumniedrige Blutdruck ist noch niedriger, aber den können wir nicht erreichen, weil unser System sich auf unseren Blutdruck eingestellt hat. Und die gerade genannten Völker, die sich eben von vornherein salzfreier ernähren und sehr viel mehr Bewegung und sowas haben, die haben sehr viel niedrige Blutdrücke, aber die können wir nicht anstreben, dann bist du nicht überlebensfähig.
Okay, jetzt könnte man aber natürlich sagen, wir haben Medikamente, da reden wir gleich auch nochmal drüber, die eigentlich super gut verträglich sind, die den Blutdruck senken. Du kriegst eins, ich krieg eins. Über die Dosierung wollen wir jetzt hier, ein bisschen Datenschutz wollen wir uns ja auch vorbehalten. Jetzt könnte man ja sagen, die geben wir eigentlich auch Leuten, die einen guten Blutdruck haben, weil dann haben die ja diesen super Urvölker-Niedrigblutdruck. Beziehungsweise auch bei uns könnte man ja sagen, Herr Finger kriegt die Minimaldosis, wir geben ihm einfach mehr, weil dann hat er so einen Blutdruck, oh, wie in Papua-Neuguinea, die Leute sich davon irgendwie was verhaufen.
Ja, Moment, diesen Gedanken könnte man haben und den haben wir auch manchmal in der Klinik, wenn wir einen Patienten mit Schlaganfall haben. Die haben dann einen zu hohen Blutdruck und dann ist die Frage, wie stellt man die ein? Stellt man die scharf ein? Ist so ein bisschen der Begriff, so ein flapsige, den man dann benutzt. Scharf heißt also wirklich deutlich niedriger. Das Problem ist aber, wenn du ihn zu, in Anführungsstrichen, scharf einstellst, dann reicht er unter Umständen nicht mehr am ganzen Körper aus, um die entsprechenden Organe zu durchbluten. Denn wenn du längere Zeit einen Bluthochdruck hattest, dann verändert das auch die Blutgefäße. Und die brauchen dann einen etwas höheren Druck, um ausreichend durchblutet zu werden. Also eine zu scharfe Einstellung ist vor allen Dingen bei älteren Leuten nicht gewünscht. Da lässt man ein bisschen Puffer nach oben. Das entscheiden dann aber die Kardiologen, die das einstellen. Aber die Überlegung grundsätzlich ist gut und man könnte es theoretisch auch tun, aber dann müsste man eigentlich bei kleinen Kindern anfangen, um sie ganz niedrig einzustellen. Und das will man aus offensichtlichen Gründen nicht, denn wir haben zwar riesige Erfahrungen mit genau diesen Medikamentengruppen, aber einem gesunden Kind dauerhaften Blutdruckmedikament zu geben, klingt schon auf den ersten Blick.
Klar, aber ich wollte zumindest mal sozusagen das theoretisch durchgehen, wenn der niedrige Blutdruck doch so gesund ist. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, einen Blutdruck zu senken. Das eine sind eben die Blutdrucksenker. Die, halten wir fest, wahnsinnig nebenwirkungsarm sind oder gilt es nur bis zu einer gewissen Dosierung? Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, die sind schon sehr nebenwirkungsarm und wir können sie kombinieren. Wir haben verschiedene Substanzklassen, die wir kombinieren können. Und das macht die Sache dann nochmal einfacher. Sie haben allerdings Nebenwirkungen. Also wenn du Beta-Blocker in einer hohen Dosierung verschreibst und eben nur Beta-Blocker verschreibst, ist eine häufige Nebenwirkung Erektionsstörung. Kann man sagen, macht nichts, aber man könnte auch sagen, macht schon was. Also das kann man dann erfragen und das sollte man erfragen. Und als Patient, wenn man solche Nebenwirkungen hat, sollte man es dem Arzt ausdrücklich sagen, weil man eben Alternativen hat.
Also gut, das sind die Blutdrucksenker. Dann gibt es so eine relativ alte Medikation, die heißt gesünder essen und viel Sport.
Genau. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, vor 1000 Jahren hat man uns dann beigebracht, ja, und dann besorgt ihr einen Salzstreuer mit weniger Löchern oder so. Salz ist tatsächlich ein Problem und der Salzstreuer nutzt aber in der Gegenwart nichts mehr, weil wir das Salz ja nicht mehr zu uns nehmen, indem wir es draufstreuen, sondern indem es bereits in der Fertigpizza oder in dem Fertiggericht oder in dem, ich weiß nicht was, in diesen Convenience-Gerichten mit drin ist. Also die sind sehr stark gesalzen.
Außerdem mag ich auch einfach Salz.
Ja, Moment, das kommt hinzu. Es schmeckt einfach. Ich liebe Schinken, auch ein Problem. Der ist auch gesalzen und zwar ziemlich. Aber Salz zu reduzieren ist eine gute Idee. Das kannst du aber eigentlich nur, wenn du selber kochst, wenn du weniger von diesen Fertiggerichten kaufst. Grundsätzlich ist es auch eine gute Idee, etwas weniger auf den Rippen zu haben, weil wenn du wirklich adipös bist oder sehr adipös bist, dann hast du fast immer einen deutlich überhöhten Blutdruck. Und Sport, ja, Sport ist auch eine Lösung, weil es den Blutdruck stabilisiert und weil es ihn eben niedriger macht. Die ganz schlechte Nachricht, wenn ich das noch sagen darf, ist allerdings, die allermeisten Blutdrücke oder Bluthochdrücke oder Hypertonien laufen unter dem Label idiopathisch. Und idiopathisch ist ganz schlecht, wenn das irgendwo steht, weil idiopathisch heißt, wir wissen nicht, woher es kommt. Wir können es behandeln, aber wir wissen die Ursache nicht.
Das ist ganz interessant. Genauso hat es mir mein Hausarzt nicht erklärt, aber ich habe ihn auch gefragt, ob ich, wenn ich jetzt ganz doll viel Sport mache und abnehmen würde, ich habe angefangen Sport zu machen und ein bisschen abgenommen, aber eben nicht ganz doll. Aber ich habe gesagt, aber in der Theorie, wie das wäre, also wenn ich jetzt wie wild Sport mache und 20 Kilo abnehme in ganz kurzer Zeit, ob der Blutdruck dann auf jeden Fall wieder normal wäre. Da sagt er, na, er wird sich wahrscheinlich verbessern, aber dass ein Bluthochdruck ganz doll verschwindet, hätte er in der freien Wildbahn selten erlebt, zumal man nicht genau weiß, wie lange es jetzt war, dass ich den schon hatte, bevor er bei mir festgestellt wurde. Und er sagte, wenn es gerade erst anfängt und man einen Tag zu hohen hat und nächsten Tag zu niedrigen und so, und das ist noch nicht ganz festgefahren, das System, dann wäre das eher so, dass man, wenn man sofort Maßnahmen ergreift, das, sagen wir mal, hinbekommt. Aber er würde mir da nichts versprechen wollen. Ist das auch das, was du weißt?
Würde ich auch so sehen. Und wichtig ist vor allen Dingen, was ist der erste und was ist der zweite Schritt? Also das Naheliegende wäre jetzt, ich nehme jetzt einfach total doll ab. Und in 2 Jahren habe ich festgestellt, hat einfach nicht funktioniert, nicht? Und insofern würde ich es umgekehrt empfehlen. Ich nehme jetzt einen Blutdrucksenker und nehme ganz doll ab. Und wenn ich dann ganz doll abgenommen habe, dann gucke ich nochmal und dann setze ich den Blutdrucksenker wieder ab. Aber bitte in der Reihenfolge.
Ich zum Beispiel nehme einen Blutdrucksenker, nehme nicht ganz doll ab, hätte es aber gern, aber mache immerhin sehr tüchtig Sport inzwischen. Also da kannst du stolz auf mich sein.
Ich bin auch stolz auf dich. Und ein bisschen bin ich auch stolz auf dich, weil ich fahre jeden Tag 1 Stunde Fahrrad.
Schön.
2 Stunden wäre noch schöner.
Ich fahre nur ab und zu im Keller Fitnessfahrrad, aber dafür dann mittlerweile mit Leistung, die mich nicht mehr vollkommen mich schämen lässt. Jetzt kommen wir dazu. Es gibt tatsächlich etwas Neues, was nicht Diät ist, nicht Sport ist, nicht Medikament ist und trotzdem den Blutdruck senken soll. Das klingt ja irre, Magnus.
Ja, es gibt sogar 2 Dinge. Die eine Sache ist sehr neu und die andere ist ein bisschen neu. Das eine ist eine Vagusnervstimulation. Die hatten wir auch schon mal in einem ganz anderen Zusammenhang erwähnt. Und das zweite ist eine renale Denervierung.
Natürlich, da wissen wir alle, was dahinter steht.
Nee, genau, müssen wir nicht weiter drauf eingehen, ne? Das können wir stehen lassen.
Fangen wir an mit dem Vagusnerv. Sag nochmal, wie stimuliert man den und warum ist das jetzt auch gut für die Bekämpfung der Hypertonie? So muss man es ja sagen.
Ja, dazu muss ich ganz kurz ein Prinzip erwähnen. Das Prinzip ist, dass wir in unserem Körper sozusagen ein Stress- und Entspannungssystem haben. Das sind verschiedene Nervenstränge, das sind verschiedene Systeme im Grunde. Das eine heißt Sympathikus, das andere heißt Parasympathikus. Finde ich eine bescheuerte Terminologie, weil sie nicht sehr eingängig ist. Aber das eine ist sozusagen ein Stresssystem, das andere ist ein Entspannungssystem. Das Stresssystem fährt hoch, wenn du aus irgendeinem Grunde plötzlich bedroht bist, dich bedroht fühlst, wie auch immer. Wenn ein Auto auf dich zufährt oder wenn du aus dem Flugzeug springst, dann fährt der Sympathikus hoch und dann steigt der Puls massiv, dann steigt der Blutdruck massiv, dann werden Hormone ausgeschüttet und so weiter und so fort. Wenn du hingegen in einer ganz entspannten Situation bist, zu Hause, sicher am Kamin, geschützt, niemand da, wie auch immer, dann fährt das Entspannungssystem hoch, der Parasympathikus, dann konzentriert man sich auf die Verdauung, aufs Immunsystem, auf all die Dinge, für die man jetzt Zeit hat. Und insofern ist es so, dass man gegen den hohen Blutdruck im Prinzip entweder das Stresssystem bremst oder das Entspannungssystem hochfährt.
Okay.
Und der Vagusnerv ist eben ein Entspannungsnerv, zumindest zu großen Teilen. Und jetzt stimulieren wir den Vagusnerv. Wir ist immer so eine schöne Formulierung. Das klingt so, als wenn ich am OP-Tisch stehen würde. Das tue ich in der Regel nicht. Jetzt stimulieren wir den Vagusnerv und dadurch reduzieren wir die Herzfrequenz und die Gefäßspannung. Also Gefäßspannung heißt dann, die Gefäße sind entspannter, etwas weiter und dadurch ist dann eben auch der Blutdruck geringer. Das ist die eine Möglichkeit, den Blutdruck tatsächlich zu verringern, indem man um den Vagusnerv am Hals, klingt sehr spektakulär, ist es eigentlich nicht, eine ganz, ganz kleine Manschette legt und diese Manschette dann eben mit einem Stimulator stimuliert. Elektrostimuliert mit ganz, ganz, ganz niedrigen Spannungen, aber trotzdem stimuliert.
Du hast aber gerade was vom OP gesagt. Diese Manschette hat jetzt mit OP nichts zu tun.
Ja doch, du musst ja irgendwie an den Vagusnerv drankommen. Der liegt ja nicht an der Oberfläche.
Okay, das heißt aber, die Manschette wird mir implantiert oder ist da eine Kleinigkeit, die mir implantiert wird und die Manschette wirkt dann da drauf?
Nein, nein, die Manschette wird um den Vagusnerv herumgelegt und implantiert. Die Manschette hat einige Elektroden.
Ah, okay, Manschette heißt nicht so ein Halsband um meinen ganzen Hals, sondern das ist nur im Hals um den Nerv. Ich habe das nicht so mir vorstellen können.
Ja, ja, nee, mein Fehler. Also es ist eine sehr, sehr kleine Manschette. Und vielleicht ist der Begriff Manschette auch ganz blöd gewählt.
Egal, aber so ein kleiner Ring um den Nerv sozusagen.
Genau. Und den kann man dann eben stimulieren oder auch nicht. Das macht man von außen. Und dann bemerkt man eben, dass der Puls etwas runtergeht und der Blutdruck etwas runtergeht.
Und das ist das, was jetzt schon länger da ist?
Nee, das ist das, was jetzt bald kommen soll, was gerade möglicherweise sehr schnell seine Zulassung bekommt, was dann eingesetzt werden kann, wenn die Medikamente alleine nicht reichen.
Oder wenn man keinen Bock hat auf Medikamente, oder?
Nee, nee. Es wird von der Zulassung her so sein, dass wenn Medikamente nicht funktionieren, was es gibt, wenn Medikamente alleine nicht funktionieren, dann würde man dieses ausprobieren und dann eben in Ergänzung oder alleine.
Ach, Magnus, ist doch Bullshit. Ich bin auch übermorgen in der Türkei und lass mir das auf Privatkosten einsetzen. Der Chillout 3500. Eine kleine Manschette um den Vagusnerv. Und Sie sind instant entspannt, wann immer Sie wollen. Das ist doch Marketing. Also das ist doch sofort, das verkauft sich doch wie geschnitten Brot.
Nee, also ich würde jetzt von der Wertigkeit her, würde ich erstmal mit Medikamenten anfangen und mich damit sehr wohlfühlen. Und dann irgendwann, wenn es nicht anders geht, nee, das sehe ich ganz anders.
Ist mir völlig unverständlich.
Jetzt habe ich eine ganz schlechte Nachricht für dich. Wenn du den Vagusnervstimulator haben wirst, ja, in 1 Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren.
Genau, in einem Hinterzimmer von einem Scharlatan eingesetzt.
Nee. Dann wirst du wahrscheinlich keine Bedienungseinheit dafür kriegen. Es wird nicht auf dein Handy gespielt werden. Man wird dir nicht in die Hand geben, dass du ihn selber bedienst. Und wenn ich dich so angucke, glaube ich, ist das auch gut so, weil Nein, es ist ausdrücklich nicht dazu gedacht, nach Bedarf ein wenig cooler zu werden oder so. Vor Vorträgen, die einen nervös machen, cooler zu werden.
Magnus, dir ist schon klar, dass es so andere Länder gibt. Ich sage jetzt mal USA, wo man für Geld alles kriegen kann, wo das genau passieren wird. Ob jetzt dort so zugelassen oder off-label, ne?
Ja, ja. Off-label ist vieles möglich, was zugelassen nicht möglich ist. Aber ich wundere mich trotzdem ein bisschen über deine Sehnsucht eines Implantates, um deinen Blutdruck zu regulieren und den Puls zu regulieren.
Also sagen wir mal so, abgesehen davon, dass es natürlich gesund ist und du weißt ja, ich habe auch eine mittlerweile lang zurückliegende Vergangenheit, aber mit einem Morbus Basedow, also Schilddrüsenüberfunktion, mit ganz krass hohem Puls. Ruhepuls 126, habe ich auch schon mal erzählt hier im Podcast,
wo
die Mitarbeiterin in der Praxis meines Endokrinologen sagte, Sie sind jetzt aber nicht noch arbeiten gegangen. Und ich so, nee, doch, eigentlich schon. Und so. Ja. Sag mal so, einen Puls regulieren zu können, ist natürlich super. Ja, also jetzt mal ernsthaft, wenn es jetzt nebenwirkungsfrei möglich wäre, und das wissen wir ja noch nicht. Also, ne, auch das hat ja mit Zulassung zu tun. Und manchmal wird ja auch was zugelassen, trotz Nebenwirkung. Aber angenommen, es wäre nebenwirkungsfrei, dann ist es natürlich wirklich gut zu meditieren. Ich meine, wie viele Leute hast du in der Praxis, die Schlafstörungen haben? Du weißt, die Auswirkungen davon sind nicht gesund und so weiter und so fort. Also an sich ist das ja kein schlechter Gedanke. Natürlich ist es ethisch hoch fragwürdig, aber eben nicht für mich eindeutig entschieden, sondern nur hoch fragwürdig, ob wir über das, was wir quasi von außen machen, unser Innenleben regulieren könnten. Nur, das tun wir mit Beruhigungsmitteln und Alkohol und Zigaretten und alle möglichen anderen sowieso schon, wenn ich das mal sage.
Das darfst du sagen und ich sehe deinen Wunsch ein. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Steuerungssystem für Herz und Kreislauf ein überaus komplexes ist. Und wenn du jetzt das Bedürfnis hast, deinen Puls einfach mal 20% runterzuschrauben, könnte es sein, dass das mit anderen Körperfunktionen in diesem Moment so gar nicht dazu passt. Und ich habe noch eine Anekdote. Das System ist so komplex. Wir haben zum Beispiel Blutdruckmessgeräte im permanenten Einsatz an den Halsschlagadern. Also dort wird permanent der Blutdruck gemessen und wenn der zu hoch wird, dann geht ein Alarmsignal los und dann wird das System runtergefahren. Da wird also der Parasympathikus aktiviert, bla bla. Und das passiert durchgehend. Also im Grunde hast du permanent eine Smartwatch oder viele Smartwatches im Körper verteilt, die dann eben die aktuellen Messwerte erheben und weitergeben. Mhm. Und das kann man von außen provozieren, auch versehentlich übrigens. Ich habe mal, da war ich noch jung, ich habe eine lange Radtour gemacht von Castrop nach Bonn. Das führte mich über Wuppertal. Wuppertal ist schön, besteht aber nur aus Bergen. Und es war Sommer und ich bin dann runter, rauf, viel zu schnell. Also in jungen Jahren macht man vieles. Und dann kam ich oben auf einem Berg an und ich war vollkommen erledigt. Also ich war außer Puste und verschwitzt und vollkommen fertig. Dort habe ich mir dann an einem Kiosk eine Flasche kalten Sprudels gekauft und die dann so runter, also am Stück, nicht in Scheiben. Mhm. Und das Interessante ist, dass die Kälte tatsächlich diese Rezeptoren, diese Blutdruckmanschetten am Hals auch stimuliert. Das heißt, die Blutdruckmanschetten am Hals haben gesagt, wir merken was und das ist höchstwahrscheinlich ein exorbitant hoher Blutdruck. Wir müssen das System jetzt massiv runterfahren. Das Problem war aber, dass der Blutdruck überhaupt nicht hoch war. Und ich brauchte den hohen Puls.
Du willst also sagen, man braucht jetzt nicht nur einen einfachen Schalter, den man selber bedient, um den Vagusnerv in Richtung Entspannung zu stimulieren, sondern man braucht eine App, die einen gewissen Entspannungspegel voreingegeben hat und die dann, abhängig von dem, was an Getränken zugeführt wird, das nach oben oder unten reguliert. Das ist machbar.
Ja, die App nennt sich Gehirn. Und diese App steuert das ganze System eigentlich sehr klug. In meinem Fall wurde mir schwarz vor Augen und ich bin fast umgekippt.
Darf ich dich aber trotzdem was fragen? Du wirst ja zugeben, dass du, ist ja immer so, dass durch die eigene Lebenserfahrung Sachen, die man oft macht, Sachen, die selbstverständlich sind, die nimmt man dann an, als das funktioniert gut. Und dann hat man vor anderen Apps und Vagusnervmanschetten vielleicht ein bisschen Angst. So. Ich würde jetzt mal folgende These wagen. Erstens, du hast selber gesagt, dass man ja auch im Krankenhaus manchmal den Wunsch hat, einen Blutdruck scharf einzustellen und ihn zu scharf einstellen. Mhm. Dann ist es so, dass wir ja noch ganz am Anfang sind bei dem, was man so Biohacking nennt. Also so eine Manschette gibt es noch nicht. Schon gar nicht gibt es irgendwie eine App, die man selber irgendwie programmieren kann. Also man muss ja auch sagen, es gibt ja auch Apps für Elektrofahrräder. Und da gibt es dann die gesetzliche Norm und die ist dann oben abgeriegelt bei einer bestimmten Tempozahl. Da könnte ja auch der Vagusnerv bei einer bestimmten Senkung abgeriegelt sein in der App. Da gibt es natürlich trotzdem die Spinner, die sich irgendwie eine andere App besorgen und das dann hacken. Das ist auch klar und so. Aber ich meinte jetzt, wenn ich mit Biohacking um die Ecke komme, dann meine ich erstmal nur den Einfluss über Technik oder was auch immer, seinen eigenen Körper zu beeinflussen. Eigentlich sind Medikamente nichts anderes. Nur, dass sie nicht präzise sind, dass sie nicht direkt sind und man nicht so gut eine Regelungsschleife einziehen kann, wie man das quasi mit einer Fernsteuerung für den Vagusnerv könnte. Also, dass du sagst, möglicherweise klappt es nicht, da bin ich total bei dir. Und auch möglicherweise machen die Leute dann Sachen, die spielen dann mit ihrem Körpersystem rum, was sie nicht sollen, bin ich auch bei dir. Aber sollte man es nicht wenigstens versuchen?
Was mir jetzt unangenehm ist, es gibt noch ein Argument, was in deine Richtung geht, was ich jetzt also nur sozusagen wider eigenen Willens sage. Du hast gesagt, Medikamente wirken präzise. Tun sie ja nur dann, wenn sie auch präzise eingenommen werden. Und die Unzuverlässigkeit der Medikamenteneinnahme durch Patienten ist riesig. Das heißt, du hast hier ja auch das Problem, du hast ein Medikament, was ein Patient einnimmt, ohne dass er einen Erfolg verspürt. Also wenn du Schmerzen hast und du kriegst ein Schmerzmedikament und dann gehen die Schmerzen weg, dann wirst du das auch weiterhin nehmen, wenn du es brauchst, weil sonst kommen die Schmerzen wieder. Hier ist es so, du hast ein Medikament, du nimmst es ein, du merkst nichts. Vielleicht im Gegenteil, der Blutdruck wird ein bisschen niedriger, fühlt sich eigentlich nicht gut an. Die Verführung, es wegzulassen, ist riesengroß. Die sogenannte Compliance, wie wir sagen, ist bei Blutdruckmedikamenten die ist richtig schlecht. Also insofern gibt es da noch einen ganz großen Unsicherheitsfaktor auf der Medikamentenschiene. Insofern, das spricht ja tatsächlich auch für eine kontrollierbare oder eine von außen kontrollierbare.
Es gibt sehr viel für und wider. Also man muss ja auch sagen, ich kann auch Argumente noch mehr für mich und aber auch welche für dich sammeln. Also das eine ist zum Beispiel so eine Pille, die ist nicht intelligent. Wenn ich zum Beispiel einfach vergesslich bin oder dement und ich nehme die 2 oder 3 Mal oder gar nicht, da wird die Pille mich nicht erinnern oder darauf aufmerksam machen. Ja? Eine App könnte nachsteuern. Umgekehrt ist es so, eine Pille kann man nicht von außen hacken. Eine App eben schon. Aber sagen wir so, wir kommen zumindest in ein neues Zeitalter, was A, neue Therapieversprechen hat, was ich großartig finde, auch wenn die MedizinerInnen bis jetzt den Einsatz zu konservativ, nur wenn das Medikament nicht hilft und so weiter. Aber sagen wir so, das ist schon eine bunte neue Welt der Medizin und das wird uns sehr viel Stoff noch geben, um darüber zu reden.
Ja, aber ich muss noch eine Sache hinzufügen, um die Sache noch viel, viel komplizierter zu machen. Nämlich, die eine oder andere hat wahrscheinlich schon von der Vagusnervstimulation gehört, aber nicht im Zusammenhang mit Blutdruck. Die setzt man nämlich tatsächlich auch ein bei Epilepsie. Zum Beispiel. Man stimuliert genau diesen Vagusnerv oder bei Depressionen. Das ist noch nicht in der Klinik richtig angekommen, aber das ist eine Möglichkeit. Oder bei Clusterkopfschmerzen. Clusterkopfschmerzen sind diese schrecklichen Kopfschmerzen, wo die Leute also wirklich physisch mit dem Kopf vor die Wand schlagen, weil sie den Schmerz gar nicht aushalten und der Schlag gegen den Kopf von der Wand irgendwie die Schmerzen verändert zumindest oder so. So, jetzt ist es natürlich so, das Signal muss ja irgendwie wissen, wofür oder wogegen es gerade eingesetzt wird, nicht? Also soll das Signal jetzt gegen Epilepsie sein, soll das Signal den Puls reduzieren? Dazu muss man wissen, dass der Vagusnerv so ein richtiges Bündel aus verschiedensten Nerven ist. Also zusammengepackt zwar, aber das sind verschiedenste Fasern, die verschiedene Funktionen haben. Die gehen rauf und die gehen runter, hauptsächlich runter vom Hirn, aber nicht nur. Und die Leistung besteht jetzt eigentlich darin, diese Bündel gezielt anzusteuern. Und das ist jetzt auch das Neue in diesem Fall, dass man tatsächlich das Bündel findet und präzise ansteuert, was tatsächlich den Puls runter senkt und die Blutgefäße weitet. Und darin besteht jetzt das Neue. Also kannst du in deiner Wunschvorstellung kannst du eine ganz kompakte Manschette um den Vagusnerv spannen und dann hast du sogar 4 verschiedene Knöpfe für 4 verschiedene Funktionen. Am Ende denkbar ist das alles. Und wie man damit dann umgeht, ist eine sehr spannende Frage.
Alles andere kann jetzt ja nur noch langweilig werden im Verhältnis zu dem, was wir jetzt besprochen haben. Aber es gibt auch schon länger noch eine Behandlung, die nicht medikamentös ist.
Und die genau da reingeht, was wir besprochen haben, dass du entweder das Stresssystem runterregulierst oder das Entspannungssystem hoch. In dem Fall ist es so, dass man das Stresssystem runterreguliert und an der Niere sympathische Nerven verödet.
Sympathische Nerven, sagst du, sie sind mir aber sympathischer Nerv.
Diese Begrifflichkeiten sind im Gespräch mit Nichtmedizinern wirklich unglücklich, die Begriffe. Sympathikus, sympathische Nerven klingt ja doch wirklich doof. Die Gegensätze sind übrigens keine unsympathischen Nerven, sondern parasympathische Nerven. Ja. Das ist auch doof. Aber es gibt eben eine Behandlung, die darin besteht, dass man das Stresssystem etwas runterschrauben kann. Das tut man an der Niere und dort verödet man diese in Anführungsstrichen sympathischen Nerven. Und auch da hat man eben denselben Effekt.
Gut, aber das heißt, sympathische Nerven veröden darf mir unsympathisch sein, weil so ein stufenlos regelbares Manschettchen ist dann einfach doch besser.
Das kann dir unsympathisch sein, aber vielleicht stellt es sich doch als sympathisch heraus, weil es einfach besser funktioniert. Ende offen.
Magnus, wenn du dir einen Nerv wünschen dürftest im Körper, den man mit einer kleinen Manschette und einer App stimulieren kann in die eine oder andere Richtung oder beide, welcher wär's denn dann?
Das ist eine schöne Frage. Ich habe eine gefühlte Antwort und eine verstandesmäßige Antwort. Die verstandesmäßige ist der Vagus, natürlich. Und dann möglichst alle Funktionen. Die gefühlte ist aber, wir haben einen ganz schönen Nerv, den Olfactorius, den Geruchsnerv. Also wenn man den so richtig bedienen könnte, wenn du dann eine ganze Orgeltastatur von möglichen Gerüchen dir einspielen könntest, indem du auf die entsprechende Taste drückst. Harmonien, Dur und Moll. Also ich glaube, mein Traumstimulator läge auf dem Geruchsnerv. Und deiner?
Ich kenne zu wenig Nerven, um das zu sagen. Sagen wir mal so. Ich fürchte, dass man, wenn man da mal rumspielt, mit dem Signal nichts anfangen könnte. Aber ich bin ja in einem Alter, wo man anfängt, schlechter zu sehen. Und wenn man den Sehnerv so stimulieren könnte, dass das Bild irgendwie besser wird, ja, fände ich schon interessant. Ich denke an meine natürlich schon länger nicht mehr unter uns weilende Mutter, die immer Probleme hatte mit dem Ischiasnerv. Ich glaube, viele wären glücklich, wenn man den einfach abstellen könnte. Oder runterdrehen.
Das stimmt. Das ist ja zwar nicht die schönste aller Antworten, aber natürlich die klügste ist es schon.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.